Herzlich willkommen beim Wert- und Wohlsein-Podcast. Ich bin Chris Hauf, Finanzexpertin, Unternehmerin.
Und ich bin Melanie Becker, Versicherungsfachfrau, Mutter von drei Kindern und Fragestellerin in diesem Podcast.
Unser Ziel ist es, Ihnen die Welt der Finanzen näher zu bringen, indem wir versuchen, Ihre und eure Fragen rund um Geld und Absicherung zu beantworten. Ja, wir wollen heute nochmal das Thema Arbeitskraftsicherung aufgreifen, denn wir hatten ja in der letzten Folge oder in der ersten Folge zu diesem Thema die Frage von Lena. Genau, da haben wir einen großen Überblick gegeben letztes Mal und heute wollen wir das Thema nochmal vertiefter bezogen auf die verschiedenen Optionen aufgreifen.
Vielleicht lese ich nochmal die Mail von Lena vor.
Gerne,
damit,
ja,
das wenn ist eine gute Idee,
finde ich auch gut, ja.
Sie hat uns geschrieben, ich bin doch noch jung und gesund. Wieso brauche ich eine BU und warum soll ich die circa 50 Euro im Monat bezahlen? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich das einmal brauche und ist es dann das wert? Vor allem jetzt als Studentin und als junger Mensch, ich habe so viel vor und will viel reisen.
Ja, also wir hatten über die Berufsunfähigkeitsversicherung, also BU, sozusagen den Königsweg der Arbeitskraftabsicherung schon etwas gesprochen. Denn für die meisten Menschen ist die eigene Arbeitskraft die Voraussetzung für ein regelmäßiges Einkommen. Das entfällt bei einer Berufsunfähigkeit und das bedeutet natürlich tiefgreifende Veränderungen des Alltags. Und in der Regel reicht eben die staatliche Absicherung nicht aus, da die gesetzliche Rentenversicherung eben nur eine geringe Erwerbsminderungsrente zahlt.
Also das heißt, für Menschen, die nach dem 1. Januar 1961 geboren sind, wurde die gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente faktisch abgeschafft.
Genau so ist es. Also da gibt's eben diesen Stichtag, den du gerade erwähnt hast. Das ist der 1. Januar 1961. Also alle, die zum Beispiel bis zum 31.12.1960 geboren sind, da ist es etwas anders. Aber die, die heute im Erwerbsleben stehen, sind ja logischerweise eben jünger. Und da erhält man eben nur diese einheitliche zweistufige Erwerbsminderungsrente und die hat eben eine sehr geringe Leistung.
Gut, das heißt, der gewohnte Lebensstandard kann dann auch eben nicht mehr aufrechterhalten werden.
Richtig, genauso hatten wir das ja das letzte Mal festgestellt, genauso wie du sagst. Und insofern gehen wir jetzt vielleicht darauf ein, zunächst nochmal auf die BU, die eben die einzige Möglichkeit ist, das bisherige Einkommen abzusichern. Das heißt, wenn jemand den Beruf, den sie oder er ausübt, aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls plötzlich nicht mehr ausüben kann.
Das heißt, wie ist das denn, wenn man nur vorübergehend berufsunfähig ist? Es kann ja auch sein, dass es nur ein oder zwei Jahre dauert und man dann so weit wieder hergestellt ist, dass man.
Das ist tatsächlich so. Also eine BU leistet eben auch, wenn das nur vorübergehend der Fall ist, also Voraussetzung ist, dass es voraussichtlich mindestens 6 Monate sind. Tatsächlich ist es statistisch sogar so, dass die meisten BU-Leistungen 2 bis 3 Jahre lang ausbezahlt werden, weil das so ein Zeitraum ist, in dem man quasi Zeit braucht, um sich neu zu orientieren und eine neue Aufgabe zu finden, mit der man selber eben auch glücklich wird.
Okay. Und kann es sein, wie bei der gesetzlichen Erwerbsunfähigkeitsversicherung, dass ich auch einen anderen Beruf dann einfach ausüben muss, wenn ich meinen eigenen nicht mehr ausüben kann?
Nein, eben nicht. Also beziehungsweise man muss natürlich darauf achten, dass man einen solchen BU-Tarif eben aussucht, wo diese, man nennt es Verweisung, ausgeschlossen ist. Aber aus unserer Sicht, also alle empfehlenswerten und guten BU-Absicherungen schließen das eben aus. Das heißt, es geht wirklich um den tatsächlichen Beruf, den man erlernt und sich erarbeitet hat und eben konkret auch ausübt. Denn bei dieser Absicherung wird eben die versicherte monatliche Rente bis zum vereinbarten Zeitpunkt bezahlt. Aber dies eben längstens bis zum gesetzlichen Rentenbeginn, beziehungsweise bis eben keine Berufsunfähigkeit laut Definition mehr vorliegt.
Das heißt also, für die meisten Berufstätigen ist es ja die umfangreichste Möglichkeit der Absicherung, richtig? Auch vor allem für Selbstständige.
Richtig, ganz genau, denn die haben ja nicht mal diese spartanische EU durch den Gesetzgeber. Da würde im Fall der Fälle überhaupt kein Geld eben fließen, da ist es halt besonders wichtig.
Und gibt's denn, oder was ist denn die Voraussetzung, dass dann die Versicherung anerkennt, dass ich berufsunfähig bin?
Also die Voraussetzung ist Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn eine versicherte Person, also in unserem Beispiel eben Lena, infolge von Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersbedingten Kräfte oder altersentsprechenden Kräfteverfalls, was natürlich ärztlich nachgewiesen werden muss, voraussichtlich auf Dauer den zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben kann. Und zwar so, wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war. Also nicht mehr zu mindestens 50% ausüben kann und auch keine andere Tätigkeit ausübt, die ihren bisherigen, also die der bisherigen Lebensstellung entspricht.
Okay, das heißt, also ich müsste jetzt nichts anderes, eine andere Tätigkeit annehmen, wo ich zum Beispiel viel weniger verdienen würde, richtig? Wenn das Lebensstellung heißt, oder?
Es hat jetzt weniger zu tun mit dem Verdienst, also das ist natürlich sicherlich ein Kriterium, aber was ja häufig wichtiger ist, ist eben halt das Inhaltliche und vielleicht einfach mal ein Beispiel, um das konkreter zu machen. Hier anhand von eben Sabine, 33 Jahre alt, Orthopädin und Unfallchirurgin in einer Klinik. Die hat als Diagnose eine mittelgradige depressive Episode mit somatischem Syndrom. Also das bedeutet zum Beispiel Interessensverlust und so weiter.
Okay, und was bedeutet das dann für Sie? Also mir sagt das jetzt nicht so viel.
Das ist nachvollziehbar. Die Fachleute, also die Mediziner, haben also festgestellt, dass sie sich nicht mehr anpassen kann, ihre Konfliktfähigkeit eingeschränkt ist und sie emotional nicht mehr belastbar ist. Das macht einen intensiven Patientenkontakt, Arbeit mit hoher Verantwortung und unter großem Zeitdruck unmöglich. Deshalb kann Sabine Tätigkeiten, die mit einer hohen Konzentration einhergehen, auch nicht mehr ausführen. Das heißt zum Beispiel, sie kann auch keine chirurgischen Eingriffe mehr vornehmen. Sie stellt fest, dass sie kaum noch Antrieb hat, um ihren Aufgaben nachzugehen. Bei dem Kontakt mit Patienten fühlt sie sich wie gelähmt.
Das heißt also, in Ihrem Fall würde dann die private Berufsunfähigkeitsversicherung greifen?
Genau, also in dem Moment, wo das eben von Fachärzten medizinisch so festgestellt ist, würde eben die BU-Versicherung leisten. Und das ist jetzt zum Beispiel auch ein Fall, wo man sich vorstellen kann, wenn da eben Zeit ins Land geht, sie durch so eine BU-Rente eben erstmal so sie den Freiraum bekommt, sich zu orientieren, entsprechend vielleicht auch grundsätzlich eben auch medizinische Unterstützung zu bekommen, dass sie dann eben sich vielleicht neu orientiert und eine adäquate medizinische andere Tätigkeit findet, wenn sie es denn möchte. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es ist eben an ihr in Kooperation mit ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten, da diesen weiteren Weg zu gestalten.
Das heißt, die Berufsunfähigkeit könnte nicht sagen, arbeiten Sie jetzt vielleicht weiter als Ärztin, aber eben ohne Kontakt zu Patienten und Tätigkeiten, die nicht so anspruchsvoll sind wie in der Chirurgie.
Genau, also solange eben Ihre Fachärzte praktisch ihr die Berufsunfähigkeit testieren. Da kommt man natürlich ab einer bestimmten Zeit vielleicht auch in eine Grauzone, aber der Punkt ist eben, es muss eben von anerkannten Fachärzten festgestellt werden und gegebenenfalls auch weiter bestätigt werden. Also in unserem letzten Beispiel von Sabine, also wenn eben in so einem Fall jemand halt weniger als 6 Stunden pro Tag arbeiten kann, als sozialversicherungspflichtig Angestellte, hatten wir gesagt, dass die oder der Betreffende dann eben maximal 38% des letzten Bruttoeinkommens bekommt. Grundsätzlich ist es ja so, dass man eben parallel zur BU oder statt der BU sich selbst versichern kann, hatten wir gesagt. Und hier sind die beiden verbreitetsten Alternativen zur BU eben die EU, also die private EU und die Grundfähigkeitsversicherung. Und darauf wollen wir jetzt heute noch ein bisschen näher eingehen.
Vielleicht kannst du, Lena, erklären, was die Unterschiede sind auch zur BU oder was ist da anders? Wieso ist es nicht ganz so umfangreich?
Also zunächst mal ist es so, dass bei beiden Absicherungsformen ebenfalls der Gesundheitszustand eines Menschen und die abgesicherte Rente zum Auffangen des künftigen entgehenden Einkommens im Mittelpunkt steht.
Okay, das ist ja wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung,
genau.
Richtig?
Hier ist es eben so, dass der ausgeübte Beruf beziehungsweise die ausgeübte Tätigkeit sich nicht auswirkt auf die Einstufung, also ob man eine Leistung bekommt, also ob man eine Zahlung bekommt. Und deswegen sind die Bedingungen, um eine Leistung zu bekommen, das sind die sogenannten Leistungsauslöser, sind die eben geringer.
Okay, das heißt also, für Lena wäre das so, dass sie einfacher sozusagen da die Versicherung in Anspruch nehmen könnte.
Ja, genau. Mhm. Genau, es geht also lediglich darum, ob und in welchem Ausmaß sie noch irgendeiner Erwerbstätigkeit nachgehen könnte. Es wird also alles sehr viel allgemeingültiger betrachtet.
Also das heißt, Lena müsste in dem Fall ja dann auch einen Beruf annehmen oder eine Anstellung annehmen, bei der ihre Ausbildung zum Beispiel nicht unbedingt eine Rolle spielt und wo sie weniger anspruchsvolle Tätigkeiten ausüben müsste.
Ja, genau. Aber dafür würde sie halt auch sehr viel weniger bezahlen müssen. Und die Einstufung, das heißt also, wenn sie schon eine Vorerkrankung hätte, kann es sein, dass sie hier noch ganz gut abgesichert werden kann.
Okay,
dann also ist es eher so eine Basisabsicherung, kann man dann sagen.
Gut, ist ja dann gut für Leute auch, die vielleicht schon eine Vorerkrankung haben.
Ja, zum Beispiel chronische Schmerzpatienten, Menschen mit psychischen Problemen oder auch Schlaganfall. Nur als, um da einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. Auch bei vielen körperlich Tätigen kann das ein sinnvoller Weg sein. Also bei körperlich Tätigen ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung sehr teuer und da kann das eben auch ein sinnvoller Weg sein, um eine gewisse Absicherung eben zu haben.
Ach stimmt, ja, bei der Berufsunfähigkeit wird ja auch nach Beruf eingestuft, ne? Je nachdem, was für einen Beruf man hat. So wirkt sich dann auf den Beitrag auch aus.
Korrekt. Und wenn man eben einen Beruf hat, wo man eben sehr stark körperlich tätig ist, ist natürlich die Gefahr hoch, dass der Körper auch geschädigt wird durch diesen Beruf. Und das lässt sich über eine EU verhältnismäßig preisgünstig, also in Relation eben absichern.
Da ist es ja auch bei einer Grundfähigkeitsversicherung vielleicht gar nicht schlecht, wenn man körperlich tätig ist, weil da sind ja dann auch Fähigkeiten versichert, die man verlieren könnte, richtig?
Genau, so ist es. Also es geht eben tatsächlich um Fähigkeiten, die im täglichen Leben benötigt werden. Da gibt es einen sogenannten Katalog der versicherten Fähigkeiten. Der ist von Versicherer zu Versicherer verschieden. Also insofern muss man dann so ein bisschen gucken, was ist für die betreffende Person vielleicht auch für einen Beruf besonders wichtig. Ich sage jetzt mal eine Sängerin zum Beispiel oder ein Sänger. Da ist die Stimme natürlich ganz essentiell. Bei jemand anders, also zum Beispiel einem Pianisten oder einer Pianistin, wären die Hände oder auch ein Arzt, eine Ärztin, wären die Hände ganz wesentlich. So muss man da halt einfach hingucken. Sind also auf jeden Fall konkrete, gut vorstellbare Dinge aus dem Alltag, deren Verlust die Leistung auslöst.
Das hört sich für mich nach einer ganz guten Alternative an.
Ja, vor allen Dingen für bestimmte Berufsgruppen auch.
Ja.
Um eben das laufende Einkommen eben praktisch zu ersetzen, also durch so eine Absicherung.
Und man hat es eben kostengünstiger als bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung.
Ja, genau. Also wenn man halt einfach so eine Worst Case, also was würde im schlimmsten Fall passieren, dann ist eben die Grundfähigkeitsabsicherung sicherlich eine gute Alternative.
Und das sind die einzigen beiden, du hattest ja gesagt, es gibt noch weitere Versicherungen.
Genau, es gibt noch die funktionelle Invaliditätsversicherung, die kürzen wir gerne mit FIF ab. Das ist eine weitere Alternativlösung, die steht im Wesentlichen der Grundfähigkeitsversicherung recht nah, denn auch hier wird die vereinbarte Monatsrente durch konkrete Ereignisse ausgelöst. Der Verlust bestimmter Grundfähigkeiten kann sogar zu den Auslösern zählen.
Wann leistet sie denn? Also kannst du da so ein paar Beispiele nennen?
Ja, ganz pauschal kann man zum Beispiel sagen, wenn halt ein Unfall eine bleibende Invalidität zur Folge hat, wenn bestimmte Grundfähigkeiten, also zum Beispiel Gehen, Sehen, Schmecken, also sowas, wenn das halt verloren geht, Organschäden, schwere Erkrankungen und natürlich auch Eintritt des Pflegefalls.
Das hört sich für mich fast noch ein bisschen umfangreicher an als bei der Grundfähigkeitsversicherung, oder? Weil so ein bisschen
ja, das
mehr
muss man sagen. Im Einzelfall halt wirklich abprüfen anhand der Lebenssituation. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, ja, das eine ist besser als das andere. Da würde ich sagen, muss man schon individuell hingucken. Ist natürlich ein unangenehmes Thema, sich mit sowas zu befassen. Aber es macht halt wirklich Sinn, dass man das einmal so durchüberlegt, sage ich mal.
Und bekommt man da auch eine Rente oder eine Einmalzahlung?
Das kann man auch wählen. Es ist ein Und oder eben auch ein Oder. Und da muss man im Einzelfall halt genau hingucken, wie ist die Lebenssituation der Person. Ich hatte ja gesagt, also im Fall jetzt von Lena hatte ich schon mal als Beispiel aufgeführt, wenn da halt ein großes Erbe zu erwarten wäre. Und da ist eben halt dann einfach konkret zu gucken, was ist an Vermögen da, unter welchen Umständen steht es bereit, ist jemand zum Beispiel auch noch für weiteres verantwortlich, zum Beispiel für Kinder, oder ist ein Haus finanziert worden, solche Geschichten. Das sind alles Themen, die man eben mit berücksichtigen muss in der Thematik. Also wenn ich drüber nachdenke, wie sichere ich jetzt mich persönlich individuell eben ab?
Ja, da ist ja auch eine individuelle Beratung dann ja auch ganz wichtig, dass man das nicht pauschal einfach sagen kann, so.
Würde Sinn machen, also würde ich auch sagen, und gegebenenfalls, wenn man das nicht möchte, halt schon ein sehr intensives sich damit befassen und die einzelnen Optionen eben konkret eben auch so zu durchdenken. Also weil, also nochmal zurück, also Versicherung hatten wir ja den Punkt, oder ist mein wichtigster Punkt immer zu sagen, es ist eben eine Risikoabsicherung, und Risiko bedeutet immer die Frage, was wäre, wenn das und das in meinem Leben passieren sollte, auch jetzt mal jenseits von Wahrscheinlichkeiten, wie kann ich mich dann einfach zurechtfinden? Also woher kommt dann Geld in so einer Situation? Und in welcher Form kommt es monatlich, kommt es als Einmalzahlung? Und ist das dann eben stimmig in so einem Fall?
Ja, jetzt sind wir ja etwas abgeschweift. Ich glaube, wir hatten noch zwei Alternativmöglichkeiten der Absicherung, richtig?
Genau, wir hatten noch gesprochen über eben die sogenannte Dread Disease oder auch Multi-Risk-Versicherung. Da geht es halt um Vorsorge vor schweren Erkrankungen. Es könnte zum Beispiel sein, wenn in der Familie jetzt, was weiß ich, beide Eltern schon durch Krebserkrankungen verstorben sind oder es sehr gehäuft war oder auch warum auch immer man der Meinung ist, das könnte eintreffen. Das sind eben Versicherungen, die dann eintreten, wenn eine schwere Krankheit, die versichert ist, eben von einem Arzt diagnostiziert wird. Wichtig zu wissen ist hier, dass der Katalog der Art von Krankheiten, die versichert sind, dass das sehr unterschiedlich ist, eben von Versicherer zu Versicherer.
Okay, das wäre dann wirklich vor allem für Leute, die denken, sie könnten schwer erkranken, ne? Also
genau, das ist halt die Schwierigkeit, dass man halt vorher auch wieder Risiko, ich weiß jetzt nicht, welche Art von schwerer Erkrankung wird mich einmal treffen. Mhm. Wenn es aber in der Familie da eine Häufung gibt, vielleicht, also könnte man darüber nachdenken. Wichtig zu wissen ist, dass das bei anderen, also anders als bei anderen Arten der Vorsorge, hier keine laufende Rente abgesichert werden kann, sondern ausschließlich eine einmalige Kapitalauszahlung. Das ist eben eine Produktart, die man vor allen Dingen dann ergänzend wählt, wenn ein konkretes Problem gelöst werden sollte für den Fall, dass man krank würde.
Ja. Ja, die Unfallversicherung, das ist ja eigentlich ein Klassiker.
Richtig.
Und die zählen wir aber auch zur Arbeitskraftabsicherung dazu.
Genau, also es ist deswegen auch ein Klassiker, weil das Negativereignis, das halt zu einem Leistungsauslöser, also sprich, dass man halt Geld bekommt, eben am greifbarsten ist. Nämlich es ist ein Unfall, wie man so hört. Und da kennt eigentlich jede und jeder von uns mehrere Fälle, in denen Fremde, aber auch uns Nahestehenden verunglückten. Meistens gehen diese Unfälle gut aus am Schluss, und außer einem Bruch oder ein paar Schrammen bleibt nichts zurück. Aber wir kennen auch Unfälle, die das Leben eines Menschen auf den Kopf stellen.
Okay, und dann zahlt die private Unfallversicherung auch eine monatliche Rente?
Das kommt drauf an, was abgeschlossen wurde. Aber die Voraussetzung ist, dass überhaupt eben was da ist. Und Glück im Unglück hat dann jemand, der tatsächlich eine Unfallversicherung abgeschlossen hat. Denn dann stehen ihm eben die entsprechenden versicherten Leistungen offen. Und so eine private Unfallversicherung, die schützt eben 24 Stunden am Tag und bei nahezu jeder Tätigkeit, aber nicht bei allen.
Wie sieht's denn aus? Gut, die schützt ja eigentlich dann nur vor Unfall. Dann haben wir ja immer noch das Problem mit Krankheiten, richtig? Oder wenn jemand, ja vor allem Krankheiten, die sind ja damit nicht abgesichert.
Nein, also wenn jemand einfach krank wird, also das haben wir ja jetzt schon umfassend diskutiert in unserem Podcast. Hier ist es eben so, es muss eben als Leistungsauslöser eben dieses einmalige Ereignis geben, ein Unfall. Wobei statistisch kann man schon mal dazu sagen, die meisten Unfälle passieren nicht auf der Straße, wie man denken würde, sondern sie passieren tatsächlich im Haushalt. Beispielsweise jemand stürzt von der Leiter. Im idealen Fall ist einfach nur das Bein oder der Arm gebrochen und es gibt kein Problem. Aber es können auch tiefergreifende Probleme sein, die zu dauerhaften Schäden halt führen. Und im Extremfall, dass halt das gewohnte Lebensumfeld dann den neuen Gegebenheiten angepasst werden muss.
Gut, da wäre ja eine Einmalzahlung wieder ganz sinnvoll, ne?
Mhm, genau, und so ist es eben auch in der Regel bei der Unfallversicherung. Also es gibt da sowohl als auch, aber wie gesagt, wichtig war mir jetzt einfach zu sagen, wodurch, also was ist der Leistungsauslöser, wodurch kommt es eben dazu? Wofür es konkret benötigt wird, das kommt natürlich auf den persönlichen Bedarf und die Art der körperlichen Einschränkung an. Das kann man im Vorfeld natürlich überhaupt nicht wissen. Und zwar kann man durch den Einschluss einer Unfallrente in gewisser Weise auch einen Einkommensersatz schaffen. Aber dieser kommt eben nur dann zur Auszahlung, wenn Sie durch den Unfall dauerhaft geschädigt sind. In der Regel ab einem Invaliditätsgrad von 50% und höher. Und wie du gerade schon gesagt hast, also Krankheiten oder Kräfteverfall oder gefragt hast, lösen so eine Zahlung eben nicht aus. Aber mit so einer Invaliditätsleistung in einer Summe stellt eine Unfallversicherung eben eine gute Ergänzung zu allen vorgestellten Rentenlösungen dar. Eben, dass einfach genug Kapital dann im Fall der Fälle da ist, um erforderliche Anschaffungen oder Umbauten bezahlen zu können.
Ja, für mich hörte sich das auch eher so an, als wenn die Unfallversicherung eher so ein bisschen ein Plus zu einer anderen Arbeitskraftabsicherung ist.
Genau, die kostet auch in der Regel nicht viel. Also ich sag mal so um und bei 100 Euro im Jahr pro Person. Und wichtig dabei ist eben auch zu wissen, dass die meisten Leute einfach eine Unfallversicherung haben und denken, damit haben sie alles geregelt. Und das ist eben nicht der Fall. Also das ist eben nur für diesen eben gerade ausgeführten Fall halt so.
Um nochmal auf Lena zurückzukommen, ist es aufwendig, eine gute Arbeitskraftabsicherung zu finden. Was würdest du ihr denn raten, wie sie da am besten vorgeht?
Also auf jeden Fall würde ich sagen, eine Unfallversicherung ist auf jeden Fall auch sinnvoll in ihrem Fall, wenn sie halt viel reist und generell ja jung ist, aktiv ist, vielleicht auch Sport macht, was auch immer das ist. Das muss man dann im Einzelnen nochmal gucken. Und ansonsten ist es eben so, dass, wie wir gerade gesehen haben, die gute Arbeitskraftabsicherung aufwendig ist, weil die Auswahl halt sehr groß ist. Beiträge und Bedingungen sind unterschiedlich. Und insofern, wie gesagt, macht es einfach Sinn, an irgendeinem Punkt jetzt in ihrem Leben als Studentin sich dann tatsächlich damit mal zu befassen, also idealerweise natürlich auch beraten zu lassen, um dann so für sich die Weiche zu stellen und zu sagen, so will ich das für mich jetzt regeln.
Das war doch jetzt ein guter Abschluss zum Thema Arbeitskraftabsicherung. Themenwünsche und Fragen greifen wir gerne auf. Schreibt uns, schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter.
Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt.
Und Erinnerung, die perfekte Geldanlage oder Absicherung gibt es nicht. Es geht nur um das, was zu dir passt, also dich zu deinen Zielen bringt.
Noch mehr findet ihr auch in unserem Blog auf wertundwohlsein.de.
Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt. Musik.